Sportradio 360, so geht's ja also los. Die Big Show 685 mit London, mit Sven Heist von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, good midday, Sven.
Hallo Jens, grüße dich.
Ich glaube, ich zitiere dich richtig, wenn du über dieses Drama, das ich dabei, also dieses sportliche Drama, wohlgemerkt, menschlich gibt es andere Drama, aber dieses sportliche Drama bei Manchester United, das in der Kündigung von Erich ten Hag geendet hat, hast du geschrieben, der längste Abschied der Fußballgeschichte oder die längste Kündigung der Fußball oder die längste Trennung der Fußballgeschichte. So war es, glaube ich, richtig. Warum, Sven, hat es so elendslang dann gedauert? Ist da zu viel Kohle für den Haag im Spiel gewesen? Warum hat sich so lang hingezogen?
Also zuerst mal hat Erik ten Hag vor einem Jahr ja davon profitiert, dass Manchester United sich in einer Übernahmeverhandlung mit Jim Ratcliffe befunden hat. Du wirst dich sicherlich noch erinnern, die Glazers halten nach wie vor den Großteil an den Aktien von Manchester United, aber damals haben sie eben den Minderheitseigentümer Jim Ratcliffe mit hineingenommen. Sprich, damals war eine Situation, wo Ratcliffe für sich beansprucht hat, dass wenn er in diesen Verein sich einkauft, er dann auch die sportliche Führung übernimmt. Sprich, in dieser Zeit war der Verein in gewisser Weise handlungsunfähig, was Erik ten Hag in der Zeit natürlich entgegengekommen ist. Und als Jim Ratcliffe dann im Winter übernommen hat, hat er nachvollziehbarerweise zuerst darauf geachtet, das Management neu aufzustellen. Und es war klar in den vergangenen Jahrzehnten, dass dort das größte Problem liegt. Denn United hat ja etliche Trainer angestellt gehabt und mit keinem hat es so richtig funktioniert. Ratcliffe hat dann gesagt, ich möchte Erik ten Hag eine Chance geben und wirklich überprüfen, ob es tatsächlich am Trainer liegt oder nicht doch einfach am Management. Als Ratcliffe sich dann für ein neues Management entschieden hat, bestand die Problematik, dass die Leute, die er geholt hat, die waren erst ab Juli erlaubt, für United auch tätig zu werden, weil die zuvor in anderen Clubs waren. Da gab es rechtliche Rahmenbedingungen und die hatte United strikt zu erfüllen. Sprich, im vergangenen Saisonende war Ratcliffe auf einmal in der Situation, dass eigentlich ein Abschied von Ten Hag unvermeidbar war, aber er selbst diese Verhandlungen führen musste und vor allem auch die Nachfolgersuche, denn das Management konnte nicht eingreifen. In dieser Situation, Jens, hatte ich das Gefühl, dass Ratcliffe überfordert war. Der kennt sich natürlich im Sport aus, hat ja auch seine Ineos-Truppe hinter sich, aber das ist dann schon nochmal was anderes. Wenn auf einmal ein Eigentümer, der bisher nicht im Fußball so richtig an erster Stelle tätig gewesen ist, auf einmal Gespräche mit Trainern wie Thomas Tuchel führt. Und da hat er für mich keine gute Figur abgegeben. Da war er auch hin und her gerissen, weil auf einmal Manchester United überraschend den Pokal gewonnen hat. Dadurch hat sich die Stimmung gedreht und Ratcliffe stand ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite war es offensichtlich, dass er sich vom Trainer trennen muss. Auf der anderen Seite, wen soll er holen und wie geht er auch mit der öffentlichen Stimmung um, die damals gedreht hat. Das hat letztlich zu keiner Einigung mit einem neuen Trainer geführt, auch weil die neuen Trainer gespürt haben, dass Ratcliffe offenbar sich da nicht ganz sicher ist, was er, in welche Richtung er gehen soll. Dadurch hatte Manchester United auf einmal kaum mehr eine Option, außer mit Ten Hag weiterzumachen. Um diesen Trainer dann einigermaßen zu stützen, hat United seinen Vertrag per Klausel bis 2026 verlängert und ihm im Transferfenster Rückendeckung gegeben. Das hat sich jetzt natürlich im Nachhinein als grober Fehler erwiesen, auch als einer, der voraussehbar war. Den hat jetzt Ratcliffe versucht zu korrigieren mit der Entlassung am Montag.
Jetzt hat dieses Team ja am Ende des Tages doch, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, aber Erich ten Hag hat Spieler geholt, die zu seiner Idee passen. Jetzt entnehme ich diesem verrückten Internet, dass der Nachfolger schon gefunden ist, der aktuelle Coach von Sporting Lissabon, Ruben Amorim. Da gibt es jetzt aber eine, also was man bei uns, glaube ich, Kündigungsfrist nennen würde, habe ich so im Fußball auch noch nicht gehört. Vielleicht ist das gang und gäbe, Sven, gerne dazu was, aber diese Spieler, die Ten Hag geholt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ansatz des neuen Coaches 1:1 mit dem übereinstimmt von Ten Hag. Das heißt, da ist ja schon wieder jetzt hier ein Ungleichgewicht zwischen dem, was der Trainer möchte und dem, was die Spieler hergeben. Isn't it?
Naja, Jens, ganz banal gefragt, für welchen Ansatz steht eigentlich Ten Hag? Das ist ja die Frage, die ich ihm persönlich gerne mal stellen würde. Vielleicht kannst du sie mir beantworten.
Wenn nein,
du sagst,
um Gottes
Willen. Ten Hag hat die Spieler nach einem bestimmten Credo ausgesucht. Nach welchem Credo denn?
Tja,
ich
das
kann
ist
das
die
bis heute
große
nicht
Frage.
erkennen.
Okay.
Ich, als er gekommen ist, bin ich davon ausgegangen, dass er versucht, einen ähnlichen Fußball zu spielen wie bei Ajax Amsterdam, der damals sehr auf Ballbesitz getrimmt war, so wie natürlich der ganze Club auch ausgerichtet ist. Diese Illusion hat Ten Hag dem Verein sehr schnell genommen, indem er gesagt hat, also so wie bei Ajax Amsterdam, kann er mit Manchester United auf keinen Fall spielen. Ihm schwan vor, aus Manchester United die beste Umschaltmannschaft der Welt zu machen. Dieses Vorhaben, bei allem Respekt, lieber Erik ten Hag, das ist krachend gescheitert. Das kann ich bis heute nicht erkennen, dass United nur ansatzweise eine Umschaltmannschaft wäre, wie man das vielleicht bei Liverpool zeitweise behaupten konnte. In dieser Sommerpause hatte ich dann das Gefühl, dass er Spieler geholt hat, die doch mehr vielleicht dem Ajax-Stil ähnlich waren, wenn wir uns an De Ligt und Mascherano erinnern. Aber ich war vor einer Woche bei einem Europa-League-Spiel zwischen Fenerbahce Istanbul und Manchester United im Stadion. Ballbesitzfußball hat da nur eins hingespielt und das war Fenerbahce. Und die waren trainiert von Jose Mourinho. Also das, was Manchester United da abgeliefert hat, das war weder Umschaltfußball noch Ballbesitz. Insofern, ich weiß es bis heute nicht, in welche Richtung Ten Hag mit diesem Kader eigentlich gehen wollte. Insofern ist das jetzt eine Ansammlung von Spielern, die er irgendwie über die vergangenen Jahre hinweg im Fußball kennengelernt hat. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem des Clubs, dass sich tatsächlich die Frage stellt, wie man diese Spieler vernünftig so einbauen kann, dass man damit in Zukunft Erfolg hat. In England wird gewitzelt, dass Ten Hag in den vergangenen Jahren rund eine Dreiviertelmilliarde ausgegeben hat und ungefähr dieselbe Summe in Zukunft notwendig wird müssen, um diesen Kader wieder auf Vordermann zu kriegen.
Ja, und man sieht ja, glaube ich, schon am Beispiel Arsenal zum Beispiel, würde ich mal sagen, wie lang es eigentlich dauert, dass du knapp dran bist und dann aber doch nicht die Premier League gewinnst. Das kann in diesem Jahr ja wieder so sein, dass sie es nicht gewinnen, trotzdem sind sie nah dran. Und nach dem, was ich von Manchester United, ich habe natürlich viel, viel weniger gesehen, als du gesehen habe, diese Mannschaft, so wie sie die letzten ja, eineinhalb Jahre oder wahrscheinlich sogar länger gespielt hat, aber zumindest in der Nachzeit, die sind nicht knapp dran, selbst wenn sie hier und da einen Titel gewonnen haben, Sven, oder?
Naja, was heißt knapp dran? Manchester United ist, glaube ich, Tabellen 14., wenn ich die Tabelle richtig im Kopf habe. Ich glaube, ich habe geschrieben am Montag, also auch ein Rekordmeister darf absteigen und kann absteigen, wenn sie nicht aufpassen. Soweit wird es jetzt nicht kommen, aber daran kannst du erkennen, wie weit sie davon entfernt sind, um die Meisterschaft mitzuspielen. Aus meiner Sicht geht es ja erstmal darum, Stabilität in diesem Club zu bekommen und mal wieder eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der vielleicht es möglich ist, um die internationalen Plätze seriös mitspielen zu können in den nächsten Jahren. In der vergangenen Saison haben sie die Europa League verpasst, wenn sie nicht am Ende noch den FA Cup gewonnen hätten. Also wenn du dir die Konkurrenz auch anschaust, du hast notorisch die große Mannschaft mit Manchester City, mit Liverpool, mit Arsenal, mit Chelsea, dazu kommt Aston Villa auf, dazu kommt Brighton auf, dann hast du auch Clubs wie Newcastle oder Crystal Palace, West Ham United, die ambitioniert sind. Also die Situation ist nicht mehr so gesetzt für Manchester United wie vielleicht vor einem Jahrzehnt, dass man sagt, da gibt es irgendwie drei, vier Konkurrenten und man schafft es einfach mal per se unter die Top 4. Die werden sich richtig strecken müssen in Zukunft. Und es kommt dann tatsächlich darauf an, wie dann der neue Trainer zusammen mit dem Management den Kader in Zukunft aufstellt. Das, was sie zumindest unter Ten Hag versucht haben, ist vermehrt auf junge Spieler zu setzen. Ich glaube, im vergangenen Sommer war der älteste Mascherano mit 26 Jahren und das könnte dann die Richtung vorgeben, wie sie es in Zukunft angehen. Vielleicht auch mal mehr wieder eigene Spieler aus der Akademie einzubauen. Fakt ist aus meiner Sicht, so wie sie in den vergangenen Jahren sich präsentiert haben mit diesen Unsummen, die sie an Ablösen und Spielergehältern gezahlt haben, werden sie auf Dauer keinen Erfolg haben.
Jetzt hast du den Namen Thomas Tuchel erwähnt, mit dem Jim Ratcliffe wahrscheinlich auch verhandelt hat oder vielleicht ist das auch bestätigt, aber Thomas Tuchel ist, und wir haben seitdem nicht mehr gesprochen, Sven, ist seit ein paar Wochen bestätigt, ab kommenden Jahr der Chef der Three Lions. Ich sag, überragend, fast garantiert, dass er zu einer WM fährt. Natürlich muss er sich zuerst qualifizieren, aber mit diesem Team sollte das möglich sein. Aber nur jetzt rein hypothetisch, wäre für Thomas Tuchel dieser Manchester United-Job eventuell sogar noch attraktiver gewesen, weil es eben ja auch eine ikonische Mannschaft ist, weil es ein Day-to-Day-Job ist? Oder glaubst du, dass Thomas Tuchel mit seinem jetzigen, und ich finde wirklich, es ist ein wunderbarer Job, diese Möglichkeit mit England zur WM zu fahren, grandios, aber was, wenn er sich hätte aussuchen können, was wäre der bessere Job gewesen?
Die englische Nationalmannschaft mittlerweile, Jens. Das muss man so bitter aus Sicht von Manchester United festhalten. Ich glaube, dass der Job bei Manchester United in den vergangenen Monaten noch unattraktiver geworden ist, als er davor war. Denn die Qualität der Mannschaft gibt es nicht her. Wenn du jetzt überlegst, dass Thomas Tuchel zu Manchester United gegangen wäre, wie viele Jahre würde er benötigen, um aus dieser Mannschaft eine Mannschaft zu formen, die tatsächlich um die Meisterschaft mitspielen kann? Ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel die Geduld hat, da 2, 3 Jahre, vielleicht sogar 4 Jahre zu investieren, um dann eventuell den Titel gewinnen zu können. Ich habe zuletzt den Eindruck gehabt, dass es ihm nicht schnell genug gehen kann und auch nachvollziehbarerweise auf sein Standing umgemünzt, Titel zu gewinnen. Mit Manchester United kann er das realistisch nicht tun. Das, was attraktiv an diesem Verein ist, dass man natürlich der erste Trainer seit Alex Ferguson wäre, der wieder die Meisterschaft mitgewinnt und dieser Verein natürlich eine absolute Weltmarke im Weltfußball darstellt. Aber du wirst sehr viel investieren müssen, um eine Chance haben, dort wieder hinzukommen. Mit der englischen Nationalmannschaft, das hast du eben vorweggenommen, hast du eine realistische Chance, die WM 2026 zu gewinnen. Das ist der große Unterschied. Ich glaube, dass es für Tuchel vor einiger Zeit attraktiver gewesen wäre, zu Manchester United zu gehen, weil er dort vielleicht dann noch hätte zum Beispiel im Sommer anderen Einfluss auf die Mannschaft nehmen können, als das jetzt momentan der Fall ist. Insofern habe ich das für nachvollziehbar gehalten aus seiner Sicht, dass er der FA seine Zusage gegeben hat.
So, gehen wir eins weiter von Manchester United, nicht weit auf die andere Stadtseite zu Manchester City, die zum einen Rodri sehr, sehr lang vorgeben müssen, zu Rodri gleich mehr, aber auch sonst große Verletzungsprobleme haben. Okay, kennen wir natürlich von anderen Mannschaften auch. Aber wie ist denn der Job von Pep Guardiola in diesem Jahr zu bewerten, dass Man City eben trotz dieser Probleme ja fast in gewohnter Stärke spielt oder zumindest die gewohnten Ergebnisse einfährt?
Noch fahren sie die gewohnten Ergebnisse ein. Also gestern Abend nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich war im Stadion beim Meetup,
da sind die, glaube ich, rausgeflogen.
Okay. Ja,
also wenn du Manchester City kennst, dann hätten sie auch gern diesen League Cup mitgenommen, auch wenn es vielleicht der vermeintlich uninteressanteste Titel in dieser Saison ist. Er hat nur noch 13 Spieler zur Verfügung. Und ich glaube auch, Pep Guardiola benötigt zumindest mal 11, um einigermaßen adäquat Fußball zu spielen. Insofern, diese Problematik, die besteht. Und es wird spannend sein, wie Manchester City die löst. Denn sicherlich haben sie eine enorme Substanz einfach im Kader grundsätzlich. Und selbst wenn ihnen viele Spieler fehlen, dann haben sie natürlich auch eine Jugendakademie dahinter, wo der ein oder andere 17- und 18-Jährige durchaus das Talent hat von einem, der vielleicht schon mehrere Jahre dabei ist. Insofern muss man sich um Manchester City sicherlich keine Sorgen machen. Aber dass ihnen momentan so viele Spieler wegbrechen und auch auf einmal und dass darunter auch Kaliber sind wie Rodri und Kevin De Bruyne, das macht es nicht einfacher. Und dass Pep Guardiola gestern 5-mal wechselt, aber bei diesem Wechsel nicht Erling Haaland dabei ist, sondern 90 Minuten auf der Bank sitzt, obwohl Haaland sicherlich gern gespielt hätte, das zeigt, dass er sehr wohl darauf achten muss, dass sich nicht noch mehr verletzen. Und den Haaland, den kann er sich nicht leisten, dass der auch noch ausfällt. Dann haben sie ein massives Problem. Denn momentan schießt sie Erling Haaland durch die Saison. Der hat im Sommer frei gehabt, keine EM mit Norwegen gespielt, kam fit zurück, absolut austrainiert. Und er ist aus meiner Sicht momentan die Basis dafür, dass Manchester City nach wie vor an der Tabellenspitze der Premier League steht. Aber die Herausforderungen, die kommen in den nächsten Wochen. Und die wird auch City aus meiner Sicht nur bestehen können, wenn einige von ihren verletzten Spielern bald wieder zurückkommen.
So, Haaland und Rodri kommen gleich auf Wiedervorlage. Aber eine Frage dann doch noch zu gestern Abend, wenn du bei den Hotspur im Stadion warst. Timo Werner schießt mal wieder ein Tor. Wo steht denn Timo Werner in seiner Karriere jetzt gerade? Ambitionierter Einwechselspieler oder Ergänzungsspieler, wie es so schön heißt? Ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich habe mich fast geschreckt, als ich gesehen habe, der hat mal wieder ein Tor geschossen.
Weißt du, was die Tragik dabei ist an dem Tor von Timo Werner gestern? Dass du dich eigentlich freuen müsstest, dass er endlich mal wieder ein Tor erzielt hat. Aber um ehrlich zu sein, Jens, er hätte 2, vielleicht sogar 3 Tore schießen müssen, okay, bei den Chancen, die er noch hatte. Das ist ein bisschen die Ironie der Partie gestern. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Timo Werner hat getroffen und ich habe mich sehr für ihn gefreut, weil er das verdient hat. Und wenn du ihm zuschaust, die Explosivität, die er mitbringt, die ist einfach enorm, wie er da den gegnerischen Spielern wegläuft. das kann man nicht genug sehen. Teilweise ist er mit Ball schneller als die Konkurrenz hier, die da überholt gestern auf seiner linken Seite. Das ist schon echt stark. Ihm fehlt halt einfach ein bisschen das Fortune, auch die Ruhe dann vor dem Tor. Vielleicht ist es auch eine Frage der Technik, das muss man dann ehrlich sagen. Vielleicht hat er diese Abschlussqualität auch nicht wie andere Stürmer auf diesem Niveau. Aber ihm persönlich hat das gut getan. Und vor allem, du weißt, in England ist man ja auch immer sehr schnell dabei, sich dann ein bisschen über diese Spieler zu erheben, wenn sie dann klare Torchancen versemmeln. Insofern, das war für alle Beteiligten extrem wichtig, dass das gestern so gelaufen ist. Und ganz ehrlich, es bietet Tottenham Hotspur eine realistische Chance, in dieser Saison einen Titel zu gewinnen. Sie sind im Viertelfinale des League Cup. Der Weg nach vorn ist nicht mehr weit. Im Viertelfinale gibt es ein Heimspiel gegen Manchester United. Das können sie gewinnen. Insofern, der Erfolg gestern war an Postecoglou, dem Trainer, sehr wichtig. Und ich glaube, er weiß, warum er da mehr oder weniger seine beste Mannschaft dessen aufgestellt hat.
Okay. So, jetzt müssen wir ein Thema noch ganz kurz anreißen. Ich bin froh, dass Lionel Messi in diesem Jahr den Ballon d'Or nicht gewonnen hat. Ich bin mir sicher, er war im erweiterten Kreis mal wieder, einfach aus Gewohnheit. Aber es ist eben Rodri geworden. Und es ist doch so, nach meiner Erinnerung, Sven, dass in Jahren, wo große Kontinentalmeisterschaften stattfinden, in der Regel ein Spieler einer Mannschaft, die eben bei der Euro gut abschneidet, im Zweifel diese sogar gewinnt, bessere Chancen hat als ein Spieler, dessen Nationalteam eben nicht die Copa America gewinnt und der zwar die Champions League gewinnt, sicherlich ein herausragend guter Spieler ist. Aber ich verstehe die ganze, erstens mal, erste Frage an dich, was gibst du auf diese Auszeichnung? Und zweite Frage, was hältst du von diesem Boykott von Real Madrid, weil Vini Junior eben nicht den Ballon d'Or gewonnen hat?
Was halte ich von dieser Auszeichnung? Es ist halt eine weitere, richtig. Und es gibt es halt nochmal, ich glaube, es ist viel diskutiert, ob es jetzt im Mannschaftssport halt auch einzelne Auszeichnungen geben sollte. Sagen wir es mal so, die Spieler, die diesen Ballon d'Or gewinnen jedes Jahr, habe ich das Gefühl, die nehmen ihn gerne. Die tendieren nicht dazu, ihn zurückzugeben. Insofern scheint dieser Preis eine Bedeutung für die Fußballer zu haben und vor allem auch, wenn du dir die Rede von Rodri anhörst, eine sehr, sehr berührende auch. Insofern offensichtlich ist was dran und dann soll es diesen Preis geben, dass du allen Fußballern da niemals gerecht werden wirst. Ich glaube, das hat diese Wahl besser gezeigt als alle anderen. Denn du findest für viele Spieler verschiedene Argumente. Ich kann der Wahl von Rodri sehr wohl etwas abgewinnen, weil ich ihn auch ein bisschen als Stellvertreter aller Mittelfeldspieler sehe, die diese Auszeichnung nicht erhalten haben und vielleicht auch als Stellvertreter aller Abwehrspieler, die diese Auszeichnung zuletzt nicht erhalten haben. Ich glaube, der letzte Defensivspieler war Fabio Cannavaro 2006. Das ist eine lange Zeit. Du gehst normalerweise immer auf Tore und Tricks und deswegen ist es ein gutes Zeichen, dass auch andere Spielertypen gewürdigt werden. Und Rodri hat es wirklich verdient. Du musst dir das mal nochmal angucken. Das waren 74 ungeschlagene Spiele von Manchester City mit ihm auf dem Platz. So, das alleine ist ja fast schon ein Eintrag in das Guinness Buch der Rekorde wert. Insofern, diese Auszeichnung ist absolut verdient. Das, was Real Madrid dort gemacht hat, das tut mir vor allem aus einer Sicht weh. Und zwar, weil sie Rodri die Aufmerksamkeit genommen haben. Und das, finde ich, das gehört sich am allerwenigsten. Also wir können immer darüber diskutieren, ob jetzt Rodri oder Vinicius das gewinnen kann. Aber dass es Rodri gewinnt, ist ja nicht unverdient. Und ihm dann ein bisschen diese Aufmerksamkeit zu nehmen, indem sich an dem Tag seiner Auszeichnung alles eigentlich nur noch auf Real Madrid und Vinicius Junior und deren Abwesenheit fokussiert, das fand ich extrem schade. Und umgekehrt kannst du davon ausgehen, dass Vinicius Junior die Trophäe gewonnen hätte. Rodri wäre da gewesen. Und zwar in der ersten Reihe. Und das, glaube ich, sagt einiges über Rodri aus und im Umkehrschluss dann leider auch über Real Madrid momentan.
Ja, das ist nicht ganz fair, nicht ganz fein. Das ist einfach ein unschönes Bild, das da entstanden ist. Javier Cáceres hat in der SZ, glaube ich, hier geschrieben, peinlich, peinlicher Real Madrid. Und das ist auch ein bisschen, ja, es ist einfach schwach. Schwach ist, glaube ich.
Ja, Javier hat eine Seite geschrieben, er hat einen Kommentar geschrieben und einen Text. Das kann ich jedem empfehlen, sich genau das durchzulesen. Was du mir das zusammengefasst hast, das ist brillant, von Anfang bis Ende. Brillant.
So. Apropos, wie wird dein Wochenende aussehen, mein lieber Sven? In welchen Stadien wirst du unterwegs sein an diesem Wochenende?
Naja, du willst doch auch in deiner Show mal ein bisschen eine Klammer haben, oder? Und wenn du jetzt mit Manchester United reingehst, dann willst du
Ja, dann
wahrscheinlich auch
muss
mit
ich
Manchester
rausgehen,
United
natürlich,
aufhören.
selbstverständlich, ja.
So, siehst du, also dann Sonntagabend Manchester United gegen Chelsea, 17:30 Uhr deutscher Zeit, kann man sich angucken.
Kann man sich, wird man sich angucken. Jetzt muss ich nur überlegen, ob wir dieses Gewehr, welches Gewehr, das im Zimmer hängt, muss da noch abgeschossen werden. Der alte, da gibt es ja diese Faustregel für jedes Drama, wenn ein Gewehr zu sehen ist, dann muss es auch irgendwann mal abgeschossen werden. Ich überlege, ob wir das auch geschafft haben. Aber bis ich da zum Ergebnis komme, bedanke ich mich herzlich bei Sven Heist in London. Wir machen eine ganz kurze Pause und gehen dann von der englischen in die deutsche Hauptstadt, nämlich nach Berlin.